Dienstag, letzte Woche oder in der vergangenen Woche, 4 Uhr nachts, da bin ich aufgewacht mit einer Frage. Ganz klar war diese Frage, trotz Halbschlaf bei mir. Wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Und ich wusste sofort, das wird der rote Faden für den kommenden Sonntag, für den Gottesdienst. Und ich ahne auch, woher diese Frage kommt. Wann hat Petrus wieder beschlossen, glücklich zu sein? Ich hatte in dieser Nacht nämlich geträumt von einer richtigen Distriktversammlung der Pastoren mit der Möglichkeit, einander wirklich zu begegnen, einander wahrzunehmen, miteinander zu sprechen, miteinander zu scherzen, einfach Gemeinschaft zu erleben. Die letzte DV, also Fortbildungsveranstaltung der Pastoren, Anfang März 2021, war wieder nur online gewesen. Auf dem PC-Bildschirm alle Köpfe, vertraute Gesichter in Galerieansicht. In manchen Gesichtern war abzulesen, was die Corona-Krise, die nun doch schon eine längere Zeit geht, mit Menschen macht, die die Berufung leben, Gemeinde und Gottesdienst als Mittelpunkt ihres Lebens. Einer meiner Kollegen hatte es dann im Gespräch so ausgedrückt: Es ist wie ein ständiges Starren in ein Loch. Und sein Empfinden kann ich gut nachvollziehen. Leere, nicht nur im Gemeindealltag, nicht nur im Kirchenraum, sondern eine Leere, die sich so langsam auch in unseren Herzen breit macht. Pastoren wollen ja zu Gemeinschaft und zu Beziehungen anleiten. Aber dies ist aktuell sehr schwierig. Es wird immer ungreifbarer. Was ist denn das Gemeinde? Und es verflüchtigt sich nach so vielen Monaten. Ich habe mir Gemeinde anders vorgestellt. Und all das mag zu dieser Frage geführt haben, wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Glück ist ja die Beschreibung von erfülltem Leben. Glück meint, ich bin zufrieden, so wie es in meinem Leben läuft. Glück meint, ich erlebe Gutes und ich erlebe Beziehungen und Gemeinschaft und kann darum zuversichtlich in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dass aktuell die Sehnsucht nach Glück unter uns Menschen stark wächst und zunimmt. Manche warten sehr ungeduldig, und ich gehöre auch dazu, nach den normalen Zeiten, nach Zeiten, wie sie waren vor der Corona-Krise. Oder kann man auch den Entschluss fassen, in einer Krise glücklich zu sein? Kann ich mich heute etwa dazu entscheiden, glücklich zu sein? Gibt es überhaupt so etwas wie einen Beschluss zum Glück? Wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Ich will nach einer Antwort suchen. Das war jedenfalls am Dienstagmorgen um 4 Uhr so mein Vorhaben. Ich will nach einer Antwort suchen, weil die Antwort ja auch mit meinem eigenen Glück zu tun haben könnte. Und ich lade euch ein, mitzusuchen. Wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Und die Suche nach dem Glück ist keine einfache Suche, weil das erfüllte Leben zu finden, das ist nicht einfach. Sehr viel einfacher ist es, das Unglück zu finden. Und die Stelle, an der Petrus am unglücklichsten war, die finden wir alle auf Anhieb. Die ist ganz schnell ausgemacht. Er, der Jesus nachfolgte, Jesus, den er liebte, er hat ihn verraten. Das ist die Stelle, als Petrus am unglücklichsten ist. Eine Herzensangelegenheit zu leugnen oder billig zu verkaufen, um selber keine Schwierigkeiten zu bekommen, um nicht selber in Gefahr zu geraten, das, liebe Geschwister, ist ein großes Unglück. Ich kenne diesen Menschen nicht, sagt Petrus. Er antwortet so, als er gefragt wird, ob er denn nicht auch in Beziehung zu Jesus stehe. Dreimal wird er so gefragt und dreimal leugnet er, Jesus überhaupt zu kennen. Und da kräht der Hahn. Und der Verrat wird ihm bewusst, weil Jesus ihm das ja schon im Vorfeld angekündigt hatte. Und er geht hinaus. Und dieses Hinausgehen ist wie ein Hinausgehen aus all dem, was Lebensmitte und Lebenserfüllung bedeutet. Und er weint bitterlich. Das ist sicher einer der unglücklichsten Momente im Leben des Petrus. Diese Sorte von Unglück, es gibt ja verschiedene Sorten von Unglück, ein Verrat von Herzenssachen ist deshalb so schlimm, weil er aktiv daran beteiligt ist. Ich meine damit aber nicht nur, dass dieses Unglück nun von Petrus halt selbst verschuldet ist, sondern er gibt genau das auf, worauf er eigentlich alles in seinem Leben gesetzt hat, wovon er sich alles Glück der Welt versprochen hat, Jesus Christus. In einem Augenblick gibt er sein ganzes Leben auf. Sein ganzes Leben ist in Frage gestellt. Alles, was er bisher für wertvoll und heilig erachtet hat, ist sinnlos. Ein größeres Unglück gibt es eigentlich nicht. Wenn ich das, was ich bisher an erster Stelle in meinem Leben hatte, einfach ausstreiche. Und die Frage ist nun, wie ist Petrus aus diesem großen Unglück wieder rausgekommen? Wann hat er beschlossen, wieder glücklich zu sein? Wie hat er das Unglück eines Verräters überwunden und das Glück seines Lebens wiedergefunden? War es, als er ins Grab hineinschaute von Jesus und verwundert darüber war, dass der Leichnam nicht mehr da war? War es, als er dem Auferstandenen am See Tiberias begegnet ist, als er ins Wasser sprang, um möglichst schnell wieder bei seinem Herrn zu sein? Petrus hat am See Tiberias nicht, wie damals, als er über das Wasser ging, Jesus zugerufen, Herr, wenn du es bist, dann heiße mich über das Wasser zu dir kommen. Nein, diesmal muss er ins Wasser springen und er muss schwimmen und er muss kämpfen. Liebe Geschwister, es gibt eine Art von Glück, die fliegt uns eben nicht zu. Da müssen wir kraulen. Da müssen wir tauchen, da müssen wir kämpfen, um dieses Glück zu bekommen. Wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Als Jesus ihn nach dem Frühstück gefragt hat, dreimal, hast du mich lieb? Da wurde Petrus sehr traurig und hatte viele Fragen. Ich habe viele Stellen über Petrus gelesen auf der Suche nach der Antwort, wann hat Petrus beschlossen, wieder glücklich zu sein? Und wenn ich ehrlich bin, ich kann den genauen Zeitpunkt seriös nicht benennen. Aber ich weiß, dass Petrus wieder glücklich geworden ist. Denn im ersten Petrusbrief gibt er eine Anleitung zum Glücklichsein. Und die hat uns die Annette vorgelesen. Diese Anleitung zum Glücklichsein beginnt mit den Worten: Wer sich am Leben freuen, oder genau übersetzt, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll. Und dann folgt eine Anleitung zum Glücklichsein. Aber in sehr traditioneller Sprache, nämlich in der alten Sprache aus Psalm 34. Also, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, oder kurz gesagt, wer glücklich sein will, der soll Folgendes tun. Der soll seine Zunge hüten, und das bei einem Großmaul wie Petrus. Der soll nichts Böses reden, sondern segnen, das ist die Alternative zum bösen Reden, segnen. Und der solle Frieden suchen und sich für das Gute einsetzen. So beschreibt der jüdische Glaube das gerechte Leben, das Leben eines Gerechten. Und das sind alles ohne Zweifel Dinge, die zu unserem Lebensglück beitragen. Sehr pragmatisch, aber sie sind nicht die letzte Begründung für das Glück, von dem Petrus im ersten Petrusbrief schreibt. Petrus verschweigt nämlich nicht, dass solch ein gerechtes Leben, der Einsatz für das Gute, durchaus in Schwierigkeiten führen und einem noch mehr Leid und Unglück einbringen kann. Das Glück begründet und verortet Petrus an einer ganz anderen Stelle als in Psalm 34, bei Jesus Christus. Unser Glück ist es, so schreibt Petrus, zu Jesus Christus zu gehören. Das Glück begründet sich also nicht nur in meiner guten Lebensführung. Wer gut lebt, wird auch glücklich sein, sondern in der Beziehung zu Gott. Petrus schreibt, ich lese nun aus dem 4. Kapitel: Meine Lieben, wundert euch nicht darüber, dass ihr auf die Probe gestellt werdet, also in eurem Leben in schwierige Herausforderungen geratet. Das ist nichts Ungewöhnliches. Auch wenn es wie ein Feuer über euch hereinbricht, freut euch vielmehr, dass ihr dadurch am Leiden von Christus Anteil habt. Dann könnt ihr auch vor Freude jubeln, wenn seine Herrlichkeit offenbar wird. Und dann der Schlusssatz: Glückselig seid ihr, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Glückselig seid ihr, wenn ihr zu Christus gehört. Petrus war einst ein Großlautsprecher. Ich verlasse dich nicht, Jesus, es komme, was wolle. Und er wurde zum kleinlauten Verräter: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und in diesem Spannungsfeld seines Lebens kommt er zu einer Erkenntnis, die sein Leben verändert. Wenn ich das Glück nur an mir selber festmache, werde ich zwangsläufig unglücklich werden. Das Glück ist festzumachen an Jesus Christus. Wer sich an Jesus Christus festmacht, hat Anteil an seinem Leid, aber zugleich auch an seiner Herrlichkeit. Und darum beschreibt Petrus, dass es darauf ankommt, diese Beziehung, diesen Kontakt, diese Zugehörigkeit zu Jesus Christus, wo immer es geht, zu stärken. Ich muss ihm einen Platz einräumen in meinem dicht gedrängten Leben. Ich muss ihn in den Mittelpunkt stellen oder ihn zu einer Herzensangelegenheit machen. Oder wie Petrus schreibt: Heiligt aber den Herrn Jesus in eurem Herzen. Hebt ihn hervor aus all dem Alltäglichen. Gebt ihm die Mitte. Gebt ihm den besonderen Platz. Darum ist meine Vermutung, was Petrus angeht und sein Glücklichsein. Nach seinem Verrat wurde ihm bewusst, dass sein Glück allein in dieser Beziehung zu dem liegt, den er eigentlich verraten hat. Und darauf setzt er sein Leben. Er schämt sich nicht mehr für ihn, sondern er heiligt ihn in seinem Herzen. Das Gegenteil von Schämen ist in der Bibel eigentlich immer heiligen. Schämen heißt, ich kenne den nicht, ich distanziere mich. Aber heiligen heißt, ich gehöre zu ihm und er ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und diese Sonderstellung kann Petrus nach seinem Verrat Jesus wieder einräumen. Und von dieser Beziehung zu Christus aus bewertet er von nun an sein ganzes Leben. Ganz unabhängig davon, wie es ihm tatsächlich geht, ob er glücklich oder unglücklich ist. Die Passions- und Osterzeit führt zu Recht zu Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt dieser Geschichte. Als Gekreuzigter und Auferstandener, im Leid wie in seiner Herrlichkeit, im Unglück wie im Glück. Und in dieser Begegnung mit ihm liegt das Geheimnis unseres eigenen Glücks. In der Beziehung zu ihm kann ich das neu entdecken. Das gilt für Corona-frustrierte Pastoren, genauso wie für unglückliche Gemeindeglieder. Wer Jesus in die Mitte seines Herzens setzt, das ist ein Entschluss, ein Bekenntnis, der kann sich auch dazu entschließen, glücklich zu sein. Wenn ich den ersten Petrusbrief richtig verstanden habe, würde ich ihn mit dem Satz zusammenfassen: Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der heilige Jesus Christus in seinem Herzen. Amen. Lasst uns noch einen Moment persönlicher Stille haben. Heiliger Gott, der du unser Vater bist durch Jesus Christus. Das ist genau unser Thema. Das ist genau unser Ding, glücklich sein. Und gerade in dieser Krise spüren wir das eigene Unglück, wie wir unser Glück an ganz, ganz vielen Dingen festgemacht haben, die vor dieser Krise unser Leben ja beinahe gewohnt und selbstverständlich bereichert haben. Und wie war das bei Petrus? Als er dich verraten hatte, da wurde ihm klar, dass sein Lebensglück letztlich von dir abhängt. Es gibt keinen Ersatz für dich. Es gibt nichts, was ein größeres Glück bedeuten könnte, als zu dir zu gehören. Als diesen Satz gehört zu haben: Ich kenne dich mit Namen, fürchte dich nicht, du bist mein. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Belastbareres und Tragfähigeres als diese Beziehung. Herr, wir alle suchen eigentlich tagtäglich nach Anleitungen zum Glück. Was muss ich tun, wo muss ich drehen, was muss ich noch haben, um glücklich zu sein? Danke, Herr, für diese Tage und Wochen jetzt auf Ostern zu, wo du uns begegnest in deinem Leid und doch ruht darin das Geheimnis deiner Herrlichkeit. Du wirst den Tod, der uns so ärgert und plagt und belastet und traurig macht, überwinden. Die Sonne wird aufgehen. Du wirst die Gräber öffnen. Und Herr, das ist eine große Hoffnung. Das ist Glück. Das ist eine Perspektive, die uns fröhlich macht. In allem Leid, das wir erleben. Vater, ich möchte dich bitten für unser lückenhaftes Beraten, wie wir in dieser Krise leben, wie wir miteinander umgehen, was für Regeln, Beschlüsse, Leitlinien sein müssen, damit wir unbeschadet durchkommen. Ich möchte dich besonders bitten für Kinder und Jugendliche, die stark belastet sind, wo die Sprechstunden bei den Jugendpsychologen und Psychologinnen zunehmen. Und du siehst auch unseren eigenen Substanzverlust, wie wir das nicht leben können, wozu wir uns berufen fühlen. Ja, Herr, das schmerzt und das raubt uns wirklich den Grund und die Substanz. Aber die Substanz des Glücks bist letztlich du. Und danke, dass du herübergreifst und uns festhältst, wo wir nicht mehr halten können. Dass deine Liebe und dein Erbarmen gelten, auch wenn wir gar nichts zu bringen haben, als nur unsere Schuld, unser Versagen, ja eben unser stümperhaftes Leben. Danke, dass wir vor dir ohne Maske sein dürfen und dass wir angenommen sind durch deine Liebe. Ja, Herr, es ist Glück, auch diesen Gottesdienst jetzt so zu erleben, bei all dem, was mangelt und worauf man den Finger legen könnte und was nicht optimal läuft. Vater, ich bitte dich, für die neue Woche stärke uns. Wecke dieses Glück in uns. Lass uns spüren, dass du da bist und erfülle unsere Herzen mit deinem Frieden. So rufen wir dich gemeinsam an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.